SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, herzlich willkommen zum Persönlich, meine Damen und Herren, hier im ausverkauften Theater am Bahnhof Zrinach im Kanton Aargau. Und herzlich willkommen auch all denen, die irgendwo am Radio zuhören. Das ist mein allererster Persönlich heute. Ich freue mich sehr. Und das hier neben mir, das sind meine allerersten Gäste im allerersten Persönlich. Die Barbara Lütti, sie ist Asien-Korrespondentin vom Schweizer Fernsehen. Sie ist eine ziemlich unerschrockene Reporterin. Sie hat verschiedene Journalistenpreise bekommen. Barbara Lütti ist eine Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Hongkong. Der Ernst Wirsch, er ist aufgewachsen in einer Landbeiz hier im Aargau. Der ist ein 5-Sterne-Hotelier in Davos. Darum kennt er auch Bill Clinton und Angela Merkel persönlich. Heute arbeitet er als Coach und als Glücksforscher. Schön, seid ihr hier. Herzlich willkommen, euch beide. Barbara Lütti, es ist Sonntag, jetzt etwas nach den Zähnen. Wie sieht so ein Sonntagmorgen bei Lüttis daheim in Hongkong aus?
Also der fängt viel, viel, viel früher an, weil meine Kinder sind am 6. wach, auch am Sonntag. Oh. Sie sind so ein kleines Kind. Und dann macht meine Tochter, sie ist erst 6, aber sie macht Pancakes.
Pancakes?
Pancakes nennt sie das. Und im Moment, sie redet Englisch und Deutsch, aber Pancakes sind Pancakes. Und im Moment sind Regenbogen-Pancakes in. Das heisst, es ist der Lara ihre Spezialität. Da macht sie einen Pancake-Teig und tut dann natürlich alles, was sie finden kann, sagen das Smarties oder irgendwelche Zuckerrösli oder sonstige Kuchengarnituren, tut sie rein, vermischt das. Und je farbiger, desto besser. Und dann gibt es bei uns am Sonntagmorgen das erste Mal Regenbogen-Pfannkuchen.
Und sie sehen nicht nur gut aus, sondern sie sind auch fein?
Sie sind sehr hervorragend.
Okay. Und hört ihr auch Tschaikowski?
Nein, aber das haben wir früher gemacht. Wir hören auch immer am Morgen Musik. Es kommt auf unsere Stimmung drauf an. Es kann Tschaikowski sein, kann auch etwas Modernes sein. Aber ich habe früher zu Hause immer Tschaikowski gehört. Also bei uns ist am Sonntag, es war heilig bei meiner Familie zu Hause, hat mein Papi einen Zmorgen Brunch gemacht, wirklich mit weißem Tischtuch, mit Kerzen. Da ist man angesessen, ich, meine Mutter, meine Schwester und ich. Und das war wirklich der Ort, wo man sich getroffen hat und wo man einfach über die ganze Woche geredet hat. Und dazu ist immer die gleiche Platte gelaufen, das Violinkonzert von Tschaikowski. Und ich sehe das heute noch. Die LP, also die Hülle, das hat eine Kutsche drauf gehabt mit 8 braunen Pferden, die also über eine schneebedeckte Fläche gestürmt sind. Und er hat dann die Platte so rausgenommen, hat sie aufgelegt. Und wenn dann die ersten Klänge ertönt sind von dem Violinkonzert, habe ich aus der Brunch
angefangen. Könnt ihr das heute noch hören, das Violinkonzert?
Absolut.
Ja,
und es löst immer noch mir genau das Gleiche aus. Also wirklich so das Heimkommen und die Heise und das Wohlig sein.
Ernst Wirsch, Sonntagmorgen bis Wirsch ist es Davos. Ihr wohnt in einem wunderbaren Chalet. Wie sieht das? Ist das auch so etwas Besonderes oder Heiliges?
Also, wo die Kinder daheim waren, ja, da haben wir auch das so genossen und einfach reingeleitet so in den Sonntag. Und jetzt, wo die Kinder ausgezogen sind, ist es eine Lieblingsbeschäftigung mit meinen Kollegen vom C17 Golf spielen. Und wenn es nicht schön wäre, tun wir jassen. Das ist also der
am Sonntagmorgen schon?
Ja, das ist doch schön. das ist auch schön. Morgen schon beim Jassen oder auf dem Golfplatz. Und dann gehen wir auf und dann holen wir die Energie, dass wir am Montag wieder angreifen können und gerne arbeiten. Und Sonntag ist ja eigentlich die Zeit, wo wir... Aber man kann einen Sonntag auch allein verbringen. Also der Sonntagabend ist zum Beispiel für mich ein Ritual, entweder den Tatort oder einfach nachdenken oder vorbereiten für die nächste Woche. Auch dort kann man
Und meistens schaut ihr den Tatort?
Den käme schon noch gut. Also,
Ich weiss, Ernst, bei euch gibt es einen wichtigen Sonntag in eurem Leben.
Ja, der Ostersonntag. Ja, genau. Ja. Also meine Mami hat immer gesagt, ich sei ein Ostersonntagkind und ich konnte nie etwas anfangen damit. Und sie hat gesagt, dir läuft alles leichter. Und da habe ich das als Programm übernommen und dachte, ja, sie hat eigentlich recht, mir läuft wirklich alles leichter, es fließt dazu. Und habe nie gedacht, dass das mit dem Ostersonntag zusammenhängt.
Sie sind dann geboren am Ostersonntag, heisst
das. Und energetisch glaube ich sogar, dass die leichter haben. Also so ein bisschen mit weniger Aufwand etwas erreichen und nicht das Gegenteil von denen, was die meisten Menschen
also euch geht es mit links?
Ja, es fließt einfach alles zu. Und ich gehe natürlich die Leute, die mich nerven, denen weiche ich aus. Und somit geht es mir immer gut.
Okay. Das ist ein guter Trick. Barbara Leute, ihr seid ja im Moment hier in der Schweiz, weil ihr gerade eure Doc-Serie fertig macht. Die kommt ab dem 28. August im Fernsehen. Sechsteilige Doc, das sind die Sagen umwobene Old Burma Road, seid ihr genau abgereist. 1200 Kilometer von Kunming zu China, auf Kalkutta, zu Indien, aber zu Burma vorbei, heutige Myanmar. Und er hat, ich kann mir vorstellen, unzählige Eindrücke im Kopf. Er hat unzählige spannende Leute lernen kennen auf dieser Reise. Ja. Gibt es eine Begegnung, wo dir sagt, die vergesse ich nicht mehr?
Ja, ich habe unzählige Begegnungen im Kopf, absolut. Und beide haben ja wirklich alle Menschen beeindruckt. Etwas hat mich sehr beeindruckt. Ein Mädchen, für mich ist es wirklich so ein Mädchen mit dem Herzen von einer Löwin, wo die haben mich getroffen in Darjeeling, in dem berühmten Teeanbaugebiet im Norden von Indien oder Osten von Indien. Und das Mädchen wäre von der Nachbarin fast in Prostitution verkauft worden, hat das aber gehört, hat das mitbekommen, hat das Gespräch überhört von diesen Schleppern, die sie quasi mitgenommen haben und mitgelockt haben unter falschen Umständen, hat dann ihrem Vater angerufen und hat die Situation geschildert und ihr Vater hat sie aus dem Ganzen rausgeholt und heute ist diese junge Frau und kämpft aktiv mit einer NGO, also ist Teil von einer NGO gegen Menschenhandel. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also die, weil eben eine schwierige Geschichte, eine dunkle Vergangenheit und dann aber ganz aktiv etwas in der Zukunft unternehmen und etwas zu machen, dass es eben weniger passiert. Das ist eine Begegnung, die mich sehr berührt hat. Mhm. Unter vielen anderen.
Und du sagst, die vergessen jetzt nicht mehr, obwohl du schon viele getroffen hast dort.
Ja, sicher. Aber wir werden alle Leute in Erinnerung bleiben. Es sind alles für mich Leute. Zum Beispiel der Rikscha-Fahrer in Kolkata, oder? Wo, das gibt es ja eigentlich fast nicht mehr in Indien. In Kolkata gibt es noch. Also ein Mensch, wirklich, der wie ein Pferd einen Rikscha zieht. Und er muss das machen, weil er seine Familie muss ernähren in einem anderen Staat. Und das hat mich, das sind Menschen, das würde ich mir keine Stunde aushalten. Das sind Menschen, die es mit so viel Würde machen, die in ihrem Umfeld. Aber es hat Begegnungen gegeben, wie...
Aber gleich mit einem gewissen Stolz und Herzblut dabei, oder?
Ich würde sagen, nein, die Umstände zwingen ihn dazu, weil er kann nur so Geld verdienen, aber er macht es. Er macht es und macht dann einfach macht's Beste und er macht es auch mit Würde. Aber gerne Begegnungen von jungen Unternehmern, die einfach etwas vorantreiben, die eine Chance sehen, eine Chance packen. Also, das ist, was mich an Asien wahnsinnig fasziniert, dass ich immer wieder Menschen treffe und die nie hadern, sondern eben mit einer Würde, mit einer Energie, mit dem Elan an die Situation herangehen, eine Chance sehen, die packen, etwas daraus machen und etwas verändern.
Ist es dir auch mal, das werdet ihr immer gefragt, ich weiss, ist es dir auch mal gefährlich gewesen, auf dieser Reise sitzen? Weil ihr seid ja schon verhaftet worden zu China. Ihr hättet schon auf Polizeiposten Zeit verbringen. Ihr seid schon mal runtergetöffelt worden, also richtig per Faust geschlagen.
Ja, oder? Ja, ich habe schon Faustschläge eingefangen, ich habe schon Tritt eingefangen, hat es alles gegeben, genau. Aber auf dieser Reise ist es nicht so.
Ist alles
so.
Also für euch ein bisschen langweilig?
Ja. Nein, wunderbar. Wunderbar. Mit zunehmendem Alter genieße ich das auch, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Nein, es war etwas anderes gewesen. Wir sind in einer Straße entlang gereist, wir haben uns Zeit lassen, wir haben viel Zeit mit den Menschen verbracht. Und wir sind sehr ernste Themen auch angegangen, aber es ist nicht so, wie ich sonst halt arbeite. Sonst gehe ich halt oft, fliege ich in ein Gebiet, sagt man, ein Katastrophengebiet, oder gehe an einen heiklen Ort, wo es große Umweltverschmutzung gibt, oder ich weiß jetzt, wenn ich jetzt in China wäre, wäre es die Explosion in Tianjin. Und ist man per se in einem Gebiet, das mal heikel ist. Und dort ist es immer schwieriger zu operieren, auch unter Zeitdruck. Auf dieser Reise haben wir uns Zeit lassen können und wir haben wirklich uns auf die Menschen einlassen und von dem sind die Situationen auch nicht.
Aber das ist schon jemand, wenn ich das richtig sehe, der sehr gerne an Grenzen geht und so manchmal so ein Spürchen ritzt, wenn nicht überschreitet. Oder?
Absolut, absolut.
Also wenn der chinesische Polizist sagt, jetzt Kamera abstellen, dann heisst das nicht, dass ihr das sofort macht.
Nein,
oder?
Nein, ich denke, dann wäre ich falsch in meinem Beruf. Wenn ich immer genau das mache, was die Leute von mir wollen, dann wäre ich... Das sehe ich nicht. Also es ist wenn ich fehle im Job, am falschen Platz.
Ich habe ein bisschen hineinschauen schon in die Serie. Und eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben. Die trinken schon am Mittag 56%igen Schnaps. Ja, machen ihr das jeden Mittag?
Als zweifache Mutter, die so viel ausreisen. Logisch, habe ich eine gute Entschuldigung. Nein.
Gut, das hilft gegen Bakterien.
Genau. Nein, ich nehme die Chili gegen Bakterien. Nein, aber genau, das ist aber ein Nachmittag in Dali. Genau, eine schöne Begegnung. Man hat geredet und man ist zum Essen eingeladen worden. Das ist in China irrsinnig wichtig. Also immer, wenn ich irgendwo mit jemandem bin, ist immer Essen involviert. Oder? Eben, es gibt in China ein Grußwort, wo Chilema heisst zum Beispiel, haben Sie schon gegessen? Also so begrüßt man, kann man berühmt begrüßen. Das zeigt die Wichtigkeit vom Essen. Du wirst immer zum Essen eingeladen. Und es ist auch sehr wichtig, dann anzusitzen und sich die Zeit zu nehmen. Und dann gibt es halt oft einen Weizen dazu.
Ja. Und wer ist geeicht, der Chinese oder die?
Ich. Aha. Mit Abstand. Ehrlich? Mit Abstand.
Das heisst, die trinken jeden unter den Tisch, wenn es muss sein.
Fast.
Okay. Ernst, wenn nehmen wir dir einen doppelten Schnaps?
Also zum Beispiel gestern Abend haben wir einen lustigen Abend gehabt, dann zum Abschluss. Aber es muss dann wirklich der Letzte sein, weil sonst geht es dann wirklich Kopf.
Kennt ihr Barbara Lüthi vom Fernsehen her?
Sie fällt mir natürlich auf mit ihrer Wirkung. Sie hat eine Energie, die kommt über den Bildschirm und nachher schaut sie einem an über die Kamera und dann hast du das Gefühl, die redet mit mir.
Das ich auch. Jedem Einzelnen.
Und dann denke ich, sie fällt auf. Und das heisst ja schon, dass sie irgendetwas anders macht als die meisten. Die meisten weiss man nicht mal, wie sie heissen. Die kommen zwar immer und sie fällt auf. Und warum fällt sie auf? Weil sie eine außergewöhnliche Wirkung hat und das Herzblut, das Engagement ist sogar über den Bildschirm erkennbar. Und das macht sie zu einer speziellen Journalistin. Und warum kennt alle? Darum ist der Saal heute voll hier und so weiter.
Auch ein bisschen wegen euch vielleicht.
Ja.
Aber sie hat es ganz andächtig zugelassen, Barbara Lüthi. Das ist ein schönes Kompliment, das ihr heute bekommen.
Wunderbar. Am Sonntagmorgen, am Viertelstrani.
Das kommt noch mehr.
Hey, genau. Der Tag fängt gut an.
Aber er sagt, also die Energie spürt man über den Bildschirm. Stimmt es, ihr müsst etwa 3 Gänge abschalten, wenn eine Kamera in die Nähe kommt, dass ihr nicht allzu haschblick das Zeug erzählt?
Also es ist jetzt schon besser als vor 10 Jahren. Ich bin jetzt schon einiges ruhiger.
Also ich glaube, es sind 2 Sachen, die uns auch verbinden. Obwohl wir uns erst heute kennengelernt haben, ist die unglaubliche Neugier, Menschen kennenzulernen und in Kontakt zu gehen. Und das Zweite ist einfach ein Menschenfreund. Oder? Also sich öffnen, jedem einmal vorbehaltslos. Und das gibt meistens die Begegnungen, wo irgendetwas daraus entsteht. Und das ist eigentlich die Aufgabenstellung von einem Hotel. Und sie hätte ja mal wollen, fast Wirtin werden.
Genau, über das reden wir noch. Ich will zuerst die Menschen ein bisschen näher anschauen, Ernst, die dir getroffen haben. Dass man kann sagen, Barbara Lüthi, sie ist raus in die Welt gegangen und zu euch ins Hotel ist die Welt gekommen. Und das vor allem während dem Weltwirtschaftsforum zu Davos. Es sind 5-Sterne-Hotel gesehen, dort von dem Belvedere, Grand Hotel Belvedere. Und dort ist ja alles gekommen, was Rang und Namen hat. Also Staatsoberhäupter, Nobelpreisträger, Hollywood-Stars. Und er hat denen allen, wie es gehört für einen guten Hotelier, die Hände geschüttelt. Was hat der Bill Clinton für einen Händedruck?
Das ist interessant. Er war 11 Mal bei uns. Der Händedruck mag mich nicht erinnern, aber die Augen und wie er einem anschaut und wie aufmerksam er ist, wenn er ins Gespräch geht. Und er ist mit 1500 Leuten angereist damals. Und wir haben...
Er hat nicht allen die Hand gegeben.
Nein. Und wir müssen euch so vorstellen, der kommt 3-4 Monate vorher, kommen Vordelegationen, die das prüfen, die das abchecken und so weiter. Und am Schluss träumst du noch von dem Clinton. Und kommt der wirklich, oder? Und der steht dann, der ist einmal da. Und dann kommst du in die Dunstglocken rein, also Secret Service, alles. Und dann siehst du den und dann redest du mit dem. Und dann merkst du eigentlich, was für ein Charisma er hat. Also ich stehe jetzt nicht so auf dem anderen, aber wenn ich eine Frau wäre, würde ich auf der
stehen. steht jede Frau für Bill Clinton, Barbara Lüthi?
Nein, ich glaube, ein gut sind Politiker, das hilft.
Ja. Aber ich will noch etwas sagen dazu, das ist mir wichtig. Prominenz ist das eine, oder? Es geht, ist Prominenz, sind das auch immer spannende Leute? Nein. Es gibt Leute eben wie Nelson Mandela oder Muhammad Ali, die ich kennenlernen durfte, die sind auf eine Art auch unglaublich charismatisch, aber ganz anders. Ich möchte aber hier ganz klar sagen, auch bei meinen Mitarbeitern oder einfache andere Leute, die bei mir gearbeitet haben, dass die können mich genauso beeindrucken. Mhm. Es geht nicht nur um den Namen, sondern was verkörpert der Name, wie geht er sich, was für ein Charisma, was für eine Spannung kann er aufbauen gegenüber und wie aufmerksam ist er.
Aber das möchte ich möchte schon noch ein bisschen über Bill Clinton reden, wo der Schwarm ist, wie ihr sagt, ja. Von allen Frauen. Das sagt ja, ihr habt ein freundschaftliches Verhältnis mit dem Bill Clinton. Wie ist denn das gekommen?
Also, ich glaube, ich habe eine Eigenschaft, dass ich nie in Knie gehe vor einer Superprominenz. Und der meiste Kontakt ist so, dass wenn so eine Superprominenz kommt, Richard Gere oder so, dass die Leute immer ganz leicht in Knie gehen. Mhm. Und dann merken sie gar nicht, dass mit dem machen sie sich klein und dann entsteht keine Kommunikation. Und das habe ich nie gemacht. Also bei keinem. Aber weil für mich ist jeder auf Augenhöhe. Und dann kommt man in einen ganz anderen, natürlichen Gesprächsfluss hinein, wo eben eine Beziehung kann entstehen. Und bei Clinton ist es so, dass er 10-mal als Ex-Präsident gekommen ist. Und für mich war eben immer berührend gewesen, die Umarmungen und dass er sich an Sachen erinnert hat, an das, was wir vor einem Jahr besprochen haben. Und da hat es einfach eine Nähe gegeben, wo sich einfach morgen am 1, der schläft sehr wenig, etwa 3-4 Stunden, mehr schläft er nicht. Der will irgendwann um 1:30 noch ein Bündnerblättchen und dann hockst du dazu und der redest über die Gott der Welt und das ist schon spannend.
Die sagen jetzt, ja, wir haben ein bisschen geredet, der umarmt, er hat ja im Ehebett geschlafen, Herr Wirsch.
Aber ohne meine Frau.
Das nehme ich doch.
Also, diese Headline, die wollen wir dem wohl nicht lesen.
Aber es stimmt. Also das Gerücht stimmt.
Ja, das war eine Geschichte. Oder? Wir hatten 230 Quadratmeter Wohnung im Hotel. Und das ist die einzige aus sicherheitstechnischen Möglichkeit, dass er noch die kann, übernachten als Präsident. Und dann haben wir gesagt, gut, für den gehen wir raus, machen wir das klar. Und dann haben wir die leer geräumt und dann ist er gekommen. Und speziell war natürlich der Atomkoffer auch dabei. Und der ist deponiert worden im Zimmer von meinem Sohn.
Und der Sohn hat es nachher gefragt,
was es ist. Also solche verrückte Geschichten, die eigentlich irgendwie irrational sind, haben wir erlebt. Und das zeigt ja auch, wie Hotellerie, wenn man es von der positiven Seite anschaut, was für eine geniale Branche das ist. Menschen begegnen, Kontakt aushalten, die angenehmen und die unangenehmen aushalten, so wie im richtigen Leben.
Die können jetzt ja schon ein paar Geheimnisse uns sagen, wir sind unter uns, Herr Wirsch. Stimmt es, dass Angelina Jolie so eine Zicke ist und der Brad Pitt unter dem Pantoffel?
Also, es hat ja keine Kamera hier, da können wir offen reden. Was
los? Nur ein paar Witzel.
Nein, also Brad Pitt ist tatsächlich extrem sympathisch. Der sieht, also könnte ich mir vorstellen, dass Frauen den noch gut finden. Bei ihr ist es einfach ein bisschen anders. Ich habe sie immer ein bisschen als Triebnie empfunden. Sie als eine, die gerne im Mittelpunkt ist. Und wenn sie im Mittelpunkt ist, gleich sie stört, dass sie im Mittelpunkt ist. Und das ist eine gewisse Zerrissenheit in der Wahrnehmung. Energetisch habe ich das so gespürt. Und ich finde sie schon ein bisschen anstrengend. Weil die hat jetzt die Hollywood-Diva. Aber eben, vielleicht muss man auch sagen, zelebriert man das. Man will das so. Man will nicht im Mainstream sein. Und obwohl der Economic Forum das Schöne, was ich so genossen habe, ist natürlich, weil ja alles VIP sind, müssen sie die VIP daran gewöhnen, dass sie nicht die einzige, Nummer 1 sind. Und jetzt wird die Welt wieder völlig realistisch. Oder? Und das kannst du schon beobachten.
Mit dem hat Frau Scholli nicht können.
Nein, umgehen. Also in meiner Empfindung. Aber sie war nicht gemein oder so, aber so ein bisschen diebehaft, so wie die Diven sind. Ja.
Ich kenne nicht so viel. Aber es ist einerseits ist das Weltwirtschaftsforum, aber es hat ja sonst das ganze Jahr auch andere Gäste gehabt. Und der hat mir mal erzählt, dass der schon mit sehr ausgefallenen Wünschen müssen umschlagen. Also der eine hat nur im Champagner baden, einer hat nur blaue Möbel im Zimmer, nur grüne Lebensmittel essen und für jemanden hat er müssen ein Hundeshampoo aus Paris einfliegen. Also hat er nicht manchmal gedacht, mein Job ist eigentlich ein bisschen Gaga.
Sie haben zu laut gelacht. Nein, es ist so. ich bin nicht ein Moralist. Und ich habe meine Lebensaufgabe jetzt ist nicht, die Leute zu erziehen, was richtig und falsch ist, sondern als 5-Sterne-Hotel und Mitarbeiter, der auch hier anwesend ist, unser Concierge, wir hatten den Auftrag gehabt, wo wir uns selber gegeben haben, eine Ja-Philosophie umzusetzen. Und eine Ja-Philosophie heisst nicht, ein Mensch zu ändern, sondern möglich überlegen, wie können wir das möglich machen, damit wir eine Verbindung zu dem schaffen, dass der schlechtes Gewissen hat, wenn er bei uns nicht bucht. Also das kannst du über die Ja-Philosophie, indem du einfach Sachen möglich machst. Und klar, für die einen ist das ein bisschen dekadent, auf der anderen Seite kurbelt sich auch die Wirtschaft an und es läuft und es ist doch viel besser für eine Tourismusdestination, wenn ein 5-Sterne-Grand-Hotel funktioniert und viele Fans daraus erzeugen. Und darum ist, da habe ich das als Aufgabestellung angeschaut und nicht als Belastung.
Also, aber hat das Hundeshampoo gesagt, bei uns im Coop hat es im Fall tiptops Shampoo, das reicht auch für euer Buderli.
Ja, oder ich habe gelernt, dass man heiratet, damit man dort üben kann, wie man Menschen verändern kann.
Achtung jetzt! Achtung jetzt!
Und beim Beruf!
Achtung jetzt!
Und beim Beruf! Und beim Beruf habe ich gesagt, das können wir doch in der Ehe üben, Menschen ändern. Tun wir das im Beruf nicht. Tun wir einfach Menschen glücklich machen, so wie sie sind, mit ihrer Werteorientierung. Und ich bin doch kein Moralist, der sagt, was ist gut und was falsch, das darfst und was nicht. Klar, es gibt ein paar, schon, wo wir russische Gäste haben, dann müssen wir Frauen schon schützen und so, das ist klar. Was heißt das? Ja, weil am Anfang, die ersten 5-6 Jahre mittlerweile ist das Thema auch durch, haben die Russen gemeint, sie können alles haben und kaufen. Das geht nicht. Da gibt es schon Richtlinien. Aber beim Organisieren von Dienstleistungssachen hat Hans Escher und ich gesagt, komm, wir machen alles möglich. Und das hat sich, auch ausgezahlt, muss ich ganz klar sagen.
Wir reden ein bisschen später noch darüber. In der Ehe übt man Menschen ändern. Das nimmt mich dann schon noch ein bisschen genauer, Wunder, Herr Wirsch. Aber wenn ihr, Barbara, Leute so hört, in was für einer Welt dass sich der Ernst Wirsch bewegt hat, wie klingt das für euch?
Nein, genau darum habe ich ja weil in die Branche, in die Hotellerie, habe ja einfach mal mit dem Wirtepatent angefangen, weil mich genau und auf dem Beruf lang geschafft, in verschiedenen Betrieben, weil mich genau das fasziniert hat, genau die Welt. Also du begegnest ganz verschiedene Menschen, du begegnest ihnen auf Augenhöhe, das hängt dann sehr von einem selber ab. Und hast die Möglichkeit, in verschiedene Welten hineinzuschauen, und zwar auf kleinstem Raum. Das ist ja wirklich so ein eigener Mikrokosmos, der in einem Hotel abgeht. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Aber heute bewegt ihr euch bei Erdbebenopfer, bei Wanderarbeit und ihr hört, dass einer will Hundeschampoo importieren. Ist das nicht ein bisschen schräg?
Nein, auch ich bin keine Moralistin. Also das ist das, was die wollen. Wenn ich darüber berichten würde, wenn ich über den Mensch berichten würde, würde ich mir das genau mal anschauen, würde sicher Pro und Cons aufwiegen, würde Gegenstimme bringen. Mache ich aber nicht, weil ich eigentlich nicht über so Sachen, also ich in dem Umfeld arbeite. Ich arbeite in ganz anderen Umfeld, weil ich das will, weil das für mich wichtig ist. Und klar, und dort geht es um sehr viele, dort geht es um ganz grundsätzliche Fragen. Und das ist im Moment das, oder das ist das, was ich mich entschieden habe zu machen. Also da habe ich dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen.
Genau, über diesen Weg reden wir. Ihr hört jetzt persönlich auf SRF 1, meine Damen und Herren. Meine Gäste sind Barbara Lütti, Asien-Korrespondentin vom Fernsehen und der ehemalige 5-Sterne-Hotelier, Bill Clinton, hat schon in seinem Ehebett geschlafen, heutiger Glückscoach Ernst Wirsch. Und jetzt möchte ich wirklich ein bisschen abtauchen in eure Kindheit und in eure Jugend, Barbara Lütti. Eben, ihr seid nicht von Anfang an wollen Fernsehkorrespondentin werden, sondern wollen ein Hotel führen, ein Beiz, hat Wirtefachschule gemacht. Also wie seid ihr auf das gekommen?
Wirtefachschule machen? Eben genau aus diesen Gründen, genau so, wie ich wollte. Für mich war das einfach ein faszinierendes Medium. Ob ich ein Restaurant führe oder ein Hotel führe, das hat mich fasziniert. Ich habe das Gefühl, da habe ich eben Zugang zu Leuten, ich habe mit Leuten zu tun, ich muss mich irgendwie auseinandersetzen. Du musst auch lernen, wirklich Leute ertragen. Also die angenehmen, die weniger angenehmen, du hast mit all diesen Welten, all diesen Menschen zu tun und musst vor allem reagieren. Und es ist ein People-Business, du bist ganz nah drauf.
Und ihr kommt aus einem ganz anderen Umfeld. Also, euer Vater war Medientrainer.
Ja, bei der Wirtschaftsförderung.
Eure Mutter hatte einen Buchladen und war Märli-Verzählerin. Also weit weg von irgendeinem Gastgewerbe.
Ja, genau, aber Kommunikation war ja immer schon da. Und ich mag mich erinnern, dass meine Mutter eine Sendung im Radio übrigens, im Radio Z, wo sie Märli erzählt hat, am Abend um 7 Uhr. Und sie hat mir dann auch gesagt, sie hat klassische Märchen erzählt, oder ein bisschen Grimm und so weiter, aber sie hat ein Märchen selber erfunden. Und es waren die Abend, wo sie mir gesagt hat, Barbara, das war live, die Märchen-Sendung, Barbara, los Radio zuhause. Dann habe ich am 7. Am Abend Radio gelassen und dann habe ich gehört, wie sie Mami von einer Prinzessin Barbara erzählt, wo ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat und in Schlossturm und in Schlossturm gesperrt worden ist. Worauf ich natürlich sofort mein Zimmer aufgeräumt habe. Ich bin auch schon so sehr früh, bin ich den Medien ausgesetzt gewesen, ja, auf sehr emotionale Art und Weise.
Und haben alle bei euch daheim so viel Temperament?
Ja. Also es ist wirklich so, wenn ich Leute heimbringe oder heimgebracht habe, früher noch, da sind die ein bisschen verschockt, haben gesagt, es geht bei euch zu und her, wie in einer sizilianischen Grossfamilie. Und wir sind gerade mal zu vierter gewesen.
Also ja. Auch ein bisschen chaotisch?
Auch ein bisschen chaotisch und aber mit viel Herz und viel einfach... Viel Temperament.
Hat man euch, also wenn ihr heute geboren wärt, hat man euch Ritalin gegeben?
Ich hoffe es nicht, aber das sagt man mir das oft.
Wahrscheinlich.
Und interessant ist, ja, bei euch habt ihr die Wirtefachschule gemacht und mit 20 habt ihr verkündet, ich weiß nicht, ob an diesem Sonntagsbrunch, Leute, ich wandere aus und habt ein One-Way-Ticket auf Australien gekauft. Habt ihr nicht versammelt den Handstand gemacht? Daheim?
Sie haben gewusst, es würde nichts nützen. Also man muss sich ja wirklich überlegen, wo nützt den Widerstand und wo nicht. Wir haben es genau gewusst, wenn sie jetzt Nein sagen, dann gehe ich erst recht, dann gehe ich noch früher, dann gehe ich nämlich gerade am gleichen Tag.
Ach, so eine Seite
genau. Ich bin so eine. Ich bin eigentlich immer noch so eine. Das hat sich nicht gelebt mit dem Alter. Nein, ich habe natürlich einen Vorlauf in Australien. Ich war mit 16 ein Jahr in Australien, in einem Austauschjahr. Und bin dort ein Jahr in die Schule und habe natürlich dort einfach ein gutes Netzwerk gehabt. Und bin dann mal auf Australien zuerst zurück, und zwar ins kleine Städtchen Adelaide, wo ich dazu mal ein Jahr in der Schule bin, weil ich dort viel Bekannte hatte, bin dann von dort auf Sydney, habe dort geschafft. Und dort hat dann eigentlich so ein bisschen meine Weltreise angefangen. Und gleich davor war dann eben auch meine Liebe zu Asien. Mhm. Ich habe bei dieser Reise angefangen, ich bin dann weiter von Australien nach Hongkong.
Und habt bei einem Designer geschafft?
Interior Design.
Also, ihr habt Wohnungen eingerichtet, irgendetwas, was ihr überhaupt nicht gelernt habt?
Nein, aber ich habe einfach das Gefühl, das kann ich schon. Also, ich bin auf das Hongkong. Nach dem Australien, wo es dann irgendwie, wo ich denke, ich könnte das Australien sehen, bin ich weitergezogen nach Hongkong. Aber dort habe ich einen Job gesucht und gebraucht.
Mit 20?
Ja, da bin ich gerade 21 gewesen. Und einen Job gesucht und braucht und bin, hat gedacht, ja, Bewerbung jetzt schreiben. Da in Hongkong mich niemand kennt, das geht ja nicht. Und bin dann in ein Restaurant, in eine Bar, weil ich gewusst, da hat's viele Leute mit, hoffentlich mit Geschäften. Ich muss irgendwo anfangen. Ich habe ein Paar kennengelernt. Ein tolles Paar, ein italienisches Paar, wo eine Marmorfirma hatte. Wir sind in Gespräch
gekommen. Was für eine Firma?
Eine Marmorfirma. Und haben gesagt, ich suche einen Job. Und sagen sie, ja, sie haben eine Freundin, die haben ein Tier Design Büro.
Also die Innenrichtung.
Innenrichtung und die suchen dringend Leute. Und ob ich dann das könne? Ich sage, ja, ich glaube schon. Also ich habe noch einen guten Geschmack. Und ich sage mir auch sehr wichtig, ist mir übrigens auch sehr wichtig, wenn ich etwas einrichte. Und ich sage einfach wirklich sehr, ich will es einfach sehr gerne probieren und man soll mir doch mal die Chance geben. Und dann bin ich mich dort vorstellen und die hat wirklich so dringend Leute gesucht und ich glaube, ich habe ihnen einfach so inbrünstig versprochen, dass ich es kann und dass ich einen guten Job machen werde, dass sie mich einfach
eingestellt hat. Ihr habt euch einfach extrem gut verkauft dort, oder?
Ja, auch gut verkauft. Ich glaube schon, du kannst dich nur gut verkaufen, wenn die Leute auch spüren, da ist so eine Leidenschaft dabei. Und wenn ich jemandem sage, ich versuche mein Bestes, ich verspreche das, dann meine ich es auch 100%.
Der Ernst, wirst er nickt und nickt und nickt und die Führungsleute beraten es genau das.
Sie hat von meinem Buch rausgelaufen.
das mache ich intuitiv. Das habe ich
Eben, also das ist genau das, was ihr predigt in eurem Führungsseminar, oder? Leidenschaft.
Herzblut, ja. Herzblut, ja. Authentizität. Also, dass man in diesen Flow hineingeht, in die Energie hineingeht, wo man einfach sagt, ich mache es richtig und ich kann das. Und ich
aber ruhig, kein Blass ist immer, oder? So ist
ja, aber das ist ein Urvertrauen, das sie hat. Und das spürt man raus. Und sagt, und wenn es nicht geht, okay, halt um, stehe ich wieder auf. Und das sind also die Leute, die in der Regel im Leben auch mehr Glück haben. Der Unterschied zwischen Glücksbild und Pechvogel ist, sie sehen das Leben anders. Oder der das Bein bricht, der Glücksvogel sagt, ja, das andere ist ja noch ganz. Und der Pechvogel sagt, siehst du, wieder mehr getroffen.
Aber ich glaube, Authentizität ist schon ein grosser Stichwort. Es geht ja wirklich auch darum, eben, die hat gewusst, dass ich das noch nie gemacht habe. Sie hat gespürt, dass ich das wirklich ernst bin und versuche. Und ich glaube, das spürt man sehr schnell in meinem Gegenüber. Ist es wirklich so und gibt die Person alles? Oder ist es gespielt? Also, das kann man nicht spielen.
Und das hat sich ja durchgezogen bei euch. Ihr seid immer wieder hergestanden und hat gesagt, Leute, ich habe nicht eine grosse Ahnung, aber ich kann das und ich will das machen. Also, sie sind in die Schweiz gekommen, von Hongkong, sind zu Taxi-TV, sind nachher bei TV3 gewesen und auch zum Schweizer Fernsehen gekommen. Und die Geschichte, wie das gegangen ist, müsst ihr doch auch noch kurz erzählen.
Wie ich zum Schweizer Fernsehen gekommen bin. Ich habe einfach wahnsinnig Glück gehabt. Ich war schon immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, muss man jetzt auch mal sagen. Aber eben, ich habe dann, man muss eine Chance erkennen. Das, um das geht es ja im Leben. Man muss erkennen, wenn die Chance da ist, dann muss man sie packen und dann muss man aber sehr hart dafür arbeiten. Schweizer Fernsehen stimmt. Ich bin damals, also ich bin genau Taxi-TV, verschiedenste private Fernsehstationen. Und dann bin ich eines Tages bin ich in der Rundschau eine Freundin von mir besuchen, die dort das Sekretariat gemacht hat, Eva Lipp. Und sitze bei ihr im Sekretariat und wir reden. Und da kommt gerade damals die Chefin, der Uli Haldimann. Das war gerade neu und sagte, wir müssen Swiss Grounding. Wir müssen unbedingt Leute haben, die jetzt sofort auf Paris gehen. Alle Journalisten sind schon draußen. Weißt du jemanden, der gerade gehen könnte und könnte filmen? Und dann stehe ich auf und sage, ich.
Ich kann das.
Ja, genau. Jetzt sage ich kann es.
Ja, gerne. Applaus.
Und ich habe, und ich habe dazu mal eben für den Privatfernsehen klar, auch was Weitschweig geschafft, also wirklich selber können filmen und bin dann irgendwie ein paar Stunden später im Flughafen, also im Flugzeug nach Paris gesessen und so hat das angefangen. Mhm.
Also es ist sehr, ich würde mal sagen, sehr unschweizerisch und auch sehr unfroh, dass man sagt, Leute, ich habe das und ich packe es jetzt gerade an. Ernst Wirsch, ich will ein bisschen zurückgehen in eure Kindheit, ihr seid hier im Aargau aufgewachsen, in Dottiken, im Sternen. Ihre Landbeiz. Ihr seid der Jüngste von 5 Kindern, also so ein Nachzüglerli, glaube Abstand zum nächsten 9 Jahre. Was habt ihr für Erinnerungen an diese Zeit?
Eine ganz spezielle, und das hat mich sehr geprägt. Das ist so ein Landgasthof, sehr viele Männer drin, sehr viel Stümpen geraucht, viel gejasset und auf den Tisch gehauen, die jetzt Bern oben machen alles falsch. Und, so die. Und ich als kleines Einzelkind bin dort hingehockt.
Als Einzelkind heisst das, also Geschwister, die sind schon weg.
Ja, aber die sind halt schon älter gewesen. Und dann habe ich, wenn es mir langweilig war, bin ich an den Stammtisch hingehockt und dann habe ich eigentlich das unmöglich gefunden, dass ich als kleiner Bub, wenn ich etwas sage, dass mir niemand zu und dann habe ich gedacht, ich muss eine Strategie entwickeln, meine Argumente besser werden, dass die mir zulassen.
Oder Leute reden schon.
Oder Leute oder auf den Tisch auch mal auf den Tisch hauen. Und so habe ich Akzeptanz dort bekommen. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Und der Betrieb, sehr männlich, ist geprägt worden von meiner Mutter, die sehr weiblich probiert hat, die Männer alle glücklich zu machen, indem sie immer Ja gesagt hat. Und wenn das Geschäft nicht gelaufen ist, hat sie mich mit rausgeschickt auf Terrassen aus und sagen, schau, Ernstli, jetzt gehst du gut Dänemark essen, dann verkaufe ich wieder 20, wenn es kennt, wie du ist. Also. Also. Und das müsst ihr euch vorstellen, das ist von einer Frau, das ist eine Geschäftsfrau, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau gewesen, meine Mutter. Die hat 6 Jahre Schule gehabt. Die hat nicht mal können buchstabieren am Marketing, aber die hat das Marketing im Blut gehabt. Mhm.
Also ich stelle mir vor, wie das jetzt tönt, das ist das Paradies für ein Kind. Ja. Die ganze Zeit Pommes frites essen und nachher im Nachmittag noch gut.
Der höchste Wert ist das gleiche wie der Barbara Lüthi, Unabhängigkeit, also dass ich nicht diszipliniert worden bin. Ich war natürlich ein frecher Kaib, habe nie gelost, habe gemacht, was ich will. Und weil meine Eltern so viel geschafft haben, konnte ich auch immer davor schleichen und niemand hat es gemerkt.
Wo seid ihr aber so her?
Ich habe alles angestellt, was möglich ist. Aber das war genau in einer Zeit, wo man hat, für meine Entwicklung wichtig war, die Entfaltung. Oder? Disziplin kannst du dann später lernen. Kannst du ins Militär gehen, wenn du es bis dann noch nicht gelernt hast. Und das habe ich dann auch gemacht. Übrigens. Das Militär bin ich gegangen, damit ich ein bisschen Disziplin bekomme.
Hat es genützt?
Ja, und dann habe ich sofort aus dem Militär gedacht, hey, das ist eine gute Institution, das ist der einzige Ort, wo du lernen Menschen führen kannst, weil das ist der einzige Ort, wo motivierte Menschen sind. Und dann bin ich Offizier geworden, weil ich lernen wollte, wie man unmotivierte Leute führt. kannst ja nur mehr lernen, oder?
Aber ich möchte, es tönt sehr paradiesisch, ohne Regeln aufgewachsen sein. Aber ich möchte noch mal zurück zu eurer Mutter. Also die ist 16 Stunden in der Gaststube gestanden, hat die Männer glücklich gemacht, wie ihr gesagt habt. Aber Zeit, hat sie denn für euch überhaupt irgendwo auch noch ein bisschen Zeit gehabt?
Ja, das ist eben das Wunder an diesen Müttern. Die vermittelt dir, wenn es darauf ankommt, immer Zeit haben. Aber eigentlich haben sie keine Zeit, weil sie sind im Unternehmen und die Langgasthof ist sehr stark geprägt worden von ihr. Aber dann, wenn es darauf ankommt, hat sie sich immer Zeit genommen. Und ich war jetzt nicht einer, es kommt einfach ein bisschen auf den Typ drauf an. Also der eine oder andere von meinen Geschwistern hätte vielleicht mehr Nähe gebraucht. Ich habe die Unabhängigkeit genossen. Also ich habe das lässig gefunden, keine Disziplin zu haben oder zu einem gewissen Zeitpunkt dort zu sein. Für mich war es jetzt gut, ist aber auch eine gewisse Gefährdung dabei. Ein kleines Beispiel. Ich tue heute nicht rauchen. Wieso tue ich nicht rauchen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Meine Mutter hat eine ganz interessante Philosophie gesehen. Sie hat gesagt, los, Zigaretten sind für euch immer gratis. Ich würde es nicht anfangen, aber es ist gratis. Und weil es gratis war, die Zigaretten, hat mich das so nicht gereizt. oder? Wenn ich jetzt gesagt habe, du darfst nicht rauchen, das ist ganz schlimm. Wer hat den Raucher heute? Oder? Und dort merkt man, dass sie hat intuitiv das Richtige angewendet, was für mich gestimmt
hat. Und wenn es darauf ankommt, hat sie ein Bett in der Küche aufgestellt für euch?
Ja. Ich wollte Fußballprofi werden. Dann bin ich das zweite Mal Skifahren. So wie man das richtig macht. Das zweite Mal Skifahren, Sturz. Linke Bein doppelt gebrochen, rechte Bein einfach gebrochen. Und dann war meine Fußballkarriere zu Ende. Und weil sie gewusst hat, dass ich gerne auch ein bisschen im Mittelpunkt stehe, hat sie das Bett in die Küche gestellt. Und dort war immer ein grosser Rambazamba. Ähnlich wie der Familie Lüthi.
Über euren Vater hat jetzt gar nicht geredet, Herr Wirsch.
Er ist ein ganz spezieller Mensch. Er war im Schatten es sind ja vielfach also in Beziehungen ist der eine im Schatten von der anderen und wenn er sich wohlfühlt, ist das perfekt. Und er hat noch die alte traditionelle Rolle gehabt, dass eigentlich er das Geld verdient ist und er der Chef ist. So ist er aufgewachsen. Aber meine Mutter war so stark, sie hatte keine Chance gehabt. So ist er immer ein bisschen untergegangen, was mir eigentlich leid tut, dass er nie, auch von mir, ich war sehr hart mit dem, was er noch gelebt hat, was ich heute bereue, weil er ist eigentlich auch ein guter Vater gewesen, aber nicht die Vorbildfunktion, wie es meine Mutter war, weil die hat mich immer beeindruckt, wie die alles im Griff hat. Und da habe ich gesagt, so wird es schon mal werden.
Seid ihr jetzt ein guter Vater?
Also meine Frau ist die bessere Mutter. Sie ist für Disziplin und Erziehung zuständig. Also es gibt ja so, auch die Erziehung von Kindern, das lernt jetzt ein paar Leute auch. Jemand ist für Konsequenz zuständig, das ist meine Frau, und jemand für die Harmonie, und ich bin für die Harmonie zuständig.
Das ist der Job, oder?
Ja, also Kinder wollen etwas, kann ich länger aufbleiben? Ja.
Sie wollen gut diesen Wort essen, dann sagen sie ja, oder?
Ja, aber ich bin auch so aufgewachsen und sie ist dann hart, aber was ich wirklich machen, da hat mich schon da, wenn sie Nein sagt, dann halt, sage ich auch Nein. Dann ist Nein, dann gilt das, was sie sagt.
Also eben, das ist der typische Schockjob, der jetzt gesagt hat, wo Väter so, hey, Barbara, genau. Leute, seid ihr eine gute Mutter? Weil ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, in die zwei Welten. Also die steht irgendwo nach einem Erdbeben in einer zerstörten Stadt und kommt nachher hey, hat die zwei Kinder. Wie schafft ihr das?
Es ist logistische Meisterleistung natürlich. Also vor allem, weil ich meine Kinder sind so aufgewachsen, dass ich halt oft weg bin. Das heisst, wo ich nur ein Kind hatte, habe ich Lara oft mitgenommen. Wir haben Lara mitgenommen. Wir sind wirklich alle miteinander
gereist. Am Rücken hat er sie sogar
manchmal. Ja, genau. Ich habe sie wirklich ab und es gibt, glaube ich, auch Fotos, wo ich Interview mache mit dem Baby da vorne drin und so Interview mache. Also wir haben sie dort einfach überall mitgenommen. Es ist auch gut gegangen. Wir sind dann wirklich gereist mit mein Mann ist gereist, hat die gleiche Geschichte gemacht für das tschechische Fernsehen.
Er ist Journalist und Kameramann.
Genau, für das tschechische Fernsehen, ich für das Schweizer Fernsehen. Da haben wir noch Produzentin dabei gehabt, Nanny, eben die Lara. Und Lara ist aber so gern gereist, und hat sie sich so an das gewöhnt, dass das für sie eigentlich normal war. Das haben wir also länger als irgendwie 3 Wochen an einem Ort gewesen, sprich die Hai, hat sie gesagt, Mami, mir ist es langweilig. Dann gehen wir wieder auf den Flüger.
Das ist Gen.
Genau, das ist Gen. Also für sie ist das normal gewesen. Und mit der Zeit hat sich auch unglaublich wohlgefühlt die Hotelzimmer. Als ich knapp 3 war, mag ich mich erinnern, ist sie ins Hotelzimmer reingekommen, ist sofort zum Telefon, hat den Telefonhörer genommen und gesagt, Milk, please! Ja, genau. Und dort habe ich gedacht, okay, jetzt will ich mal ein bisschen aufhören reisen. Genau, dann mit zwei Kindern ist das aber unmöglich. Und jetzt ist es einfach so, wenn ich reise, sind Kind beim Thomas, mein Mann, und wenn er reist, sind Kind bei mir, mit denen geht das sehr gut auf. Und dann ist es natürlich so, jetzt gerade bei dieser Burma Road, wo wir 18 Tage am Stück weg waren, also in jedem Land 18 Tage, das ist für mich schon das absolute Maximum zum Weg sein. Mein Sohn ist erst 3. Also ich habe jetzt da wirklich gegen das Ende von dieser 18 Tage mich wahnsinnig gelitten. Und dann ist es nicht wichtig, wenn man zurückkommt, dass man gerne 100% da ist. Mhm. Oder das bin dann einfach ich. Da gibt es wirklich kein Handy, da gibt es nichts, da bin ich da für meine Kinder. Und versuche sie aber auch weinzubringen, das, was ich mache. Sag, wenn ich reise, dann schicke ich der Lara pro Tag 2-3 Fotos. Also ich schicke es dann zu meiner Nanny oder wer auch immer gerade mit ihr ist, schaue zum Thomas und er wird es dann. Und Lara sieht es dann. Und so kommt Lara mit, über wo ich bin. Und sie schickt mir Vögel für ihren Alltag. Also sie macht jetzt irgendwie Hausaufgaben. Und so hat sie doch kommt sie ein bisschen mit, was ich mache. Und wenn ich heimkomme, reden wir auch über das. Und sie hat meistens sehr, sehr viele Fragen und sehr interessante Fragen. Mhm. Und sagt, Mami, wissen, dass dort und dort war. Und erklären wir es und erzählen wir es. Ich versuche sie jetzt immer mehr einzubinden. Und jetzt merke ich, ist ja langsam stolz auf das. Mhm. Oder? Weil früher, am Anfang, ist ein Kind. Kind sind eigentlich ja Spiesser. Also, wenn die Mami anders ist als alle anderen Mamis, oder? Dann finden sie das eigentlich überhaupt nicht lässig. Und dann muss man wirklich auch dann dort sein und das machen, was alle anderen Mamis machen. Und dann irgendwie bei ihr kommt jetzt langsam der Bruch, dass sie total stolz ist. Oder? Zum Beispiel hat eine ganz lustige Szene gegeben, die muss ich jetzt noch erzählen. Es gibt in der Lara geht in die deutsche Schule in Hongkong. Und in der Privatschule, also ich muss in die Privatschule durch, weil eine Schule in Kantonis, das wäre nicht so spannend, ist das oft so unter den Müttern, es ist so ein Wettbewerb. Also bringt man gerade bei den Veranstaltungen, die den besten Kuchen bringt und die und das ist einfach meine Kampfzone. Da bin ich jetzt nicht so, das ist für mich relativ schwierig, oder? Und dann sagt Lara immer, nein, Mami, du musst aber auch einen guten, schönen Kuchen machen und so und so und du musst auch zur richtigen Zeit dort sein. Und ich schaffe das alles immer mit hängender Zunge, mehr oder weniger. Und dann letztens, er war das Abschlussfest von Lara, ihrer Lehrerin. Und dann sage ich, komm Lara, wir bringen auch wieder einen Kuchen mit. Und dann sagt sie, nein, bring doch du dein Buch mit. Und dann kommen wir dort an, bring du der Lehrerin dein Buch als Geschenk. Dann kommen wir das an dem Morgen mit all den Müttern. Und dann sage ich, dieses Mädchen zu meiner Tochter, meine Mami hat Schokomuffins gebacken. Und Lara schaut sie an und sagt so, und meine Mami hat ein Buch geschrieben.
Sehr schön.
Also nicht zum das jetzt werten. Nur zum sagen, dass sie langsam stolz ist.
Wir müssen noch schnell über eure Ehe reden. Ich habe es versprochen. Oder? Ihr habt gesagt, in der Ehe lernt man ja nichts verändern. Eure Frau war Co-Direktorin mit euch im Hotel Belvedere. Hat es da manchmal geklopft, ein bisschen?
Ja, schon. Weil ich bin gerne auf der Bühne gsi und sie hatte eigentlich die gleichen Eigenschaften gehabt, ist aber nicht gerne auf der Bühne gsi. Und das haben wir am Anfang gar nicht gut gemacht, weil ich hatte zu viel Bären drin geredet und sie hat und ich habe empfindlich reagiert, als sie bei mir auf euch drin reden hat. Und
also verändern hat er sie nicht wirklich können?
Nein. Jesus Gott. Das ist schwierig, oder? So wirklich 24 Stunden zusammen zu sein. Und dann haben wir uns gut abgesteckt und sie ist in so vielen Bereichen viel besser als ich. Ist das auch kein Problem gewesen. Und so habe ich das Wenige, was ich kann, können machen.
Händeschütteln.
So Zum Beispiel. Ja, der Grüße
aber hat sie dann manchmal ein bisschen gestunken? Hat vorher Hände geschüttelt und sie hat dahinter vielleicht geschaut, ob alles sauber ist und so? Ja. Ist das auch etwas, was
Nein, so Konflikte haben wir immer gehabt. Eben, zum Beispiel World Economic Forum mit Journalisten da gewesen. Und haben gesagt, hey, weißt, man könnte doch nicht immer wieder sie bringen. Wir haben schon 50 Mal von sie fotografiert. Können wir nicht mal ihre Frau? So gerne, kommen Sie mit, reden Sie mit ihr. Und wenn ich da schon mit einem ankomme, die sehen ja alle gleich aus, Journalisten. Also am WF zumindest. Und die Tür auf. Nein, das gar nicht sagen. Und schon sind sie wieder rausgelaufen. Aber noch etwas zu den Kindern. Unsere Kinder sind auch aufgewachsen in der Hotellerie. Und in der Zwischensaison ist ja das Hotel geschlossen. Und das sieht wirklich so aus wie bei Shining, beim Film, wo all die Möbel abgedeckt sind. Und das haben unsere Kinder geliebt. Und das waren also riesige Partner, 10, 20 Kinder, die sie dann einladen durften in der Zwischensaison. Und mit diesen langen 100, 200, 300 Meter Korridorgängen mit der Rollerskate können rauf und abfahren. Natürlich grossartig.
Also ich glaube wirklich, wenn man so viel weg ist, jetzt als Mutter oder als Vater, muss man es dann wirklich auch wieder wettmachen. Ja. In dieser Zeit, wo man zuhause ist, ganz intensiv mit den Kindern ist, aber ja. Und vielleicht eben auch andere Sachen macht.
Aber ich glaube, eben, Kinder kann man schon beeindrucken, wenn sie dann auch sagen, am Anfang jammern, dass man zu wenig Zeit hat, wenn man so viel schafft. Aber wenn sie merken, dass die Eltern das gerne machen, ja. Dann fangen sie sich an zu verstehen und dann sagen, es ist eigentlich cool, was die machen. Ja. Aber es braucht eine Übergangszeit und in die Übergangszeit heisst die peinliche Zeit.
Es ist, genau, immer so. Peinlich. Es ist genau so.
Ich möchte etwas wissen, Barbara. Sie sind eine unglaublich starke Frau, voll Power. Wie ist eigentlich euer Mann so? Ist der auch so oder ist er eher der ruhig?
Nein, also in unserer Beziehung bin ich die ruhiger.
Wie bitte? Wie bitte?
Dynamit.
Genau. Nein, also der Thomas ist wirklich absolut hyperaktiv und er würde jetzt auch nicht, könnte jetzt nicht so da sitzen wie ich, er würde jetzt so mit dem Bein zappeln. Und ich weiß, als ich ihn das erste Mal genommen habe, hat meine Mutter gesagt, es ist wahnsinnig, dass du jemanden triffst, weil ich noch mehr Energie hat als du.
Aber das heisst Dynamit, also bei euch klebt so manchmal laut und deutlich.
Es ist nicht immer einfach. Genau.
Und stimmt es echt, dass er euch nach dem dritten Date schon einen Heiratsantrag
ja,
gemacht
hat? Ja, dreimal gesehen am vierten Date. Und er hat einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe gesagt, ja.
Wie lange hat es bei euch gebraucht, Ernst Wirsch?
Ja, schnell. Sehr schnell. Also, wir haben uns in der Hotelfachschule, das ist das klassische Heiratsinstitut, die Hotelfachschule, haben wir uns kennengelernt. Sie war in Amerika in der Beziehung und ich in der Schweiz.
Sie ist Amerikaner.
Ja. Und dann ist das sehr rassig gegangen. Und es war eigentlich per Zufall, dass wir nachher nicht ausgewandert sind. Und jetzt sind wir irgendwie hängen geblieben in der Schweiz. Aber es ist gut so, dass es rausgekommen ist.
Gut, wir sind schon fast am Schluss von der Sendung. Wir haben angefangen damit, dass ihr gesagt, meine Mutter hat gesagt, ich bin ein privilegiertes Kind, ein Glückskind, weil ihr Ostersonntag geboren seid. Und heute ist ja Glück eigentlich ein Teil von eurem Beruf. Also ihr bezeichnet euch als Glückscoach und Glücksforscher. Wie kann man so ein bisschen glücklich werden?
Sie hat mich im Vorgespräch gewarnt, nicht dozieren. Also, das mache ich jetzt nicht. Also, ganz einfach, es geht eigentlich nicht darum, den Leuten zu sagen, was richtig und falsch ist, sondern dass man als Spiegelhalter einen Weg definiert, wo man sagt, was tut dir gut, was die Augen öffnen ist eigentlich das. Wie läuft dein Leben, wie zufrieden bist. Es geht um einen ganz kleinen Grundsatz. Viele Menschen haben eine latente Unzufriedenheit. Ist die veränderbar, ja oder nein? Ich bin der Meinung, wenn jemand das an dem Thema arbeiten will, kann man daran arbeiten. Wenn jemand aber weiterhin leiden will, dann hat er Anrecht darauf. Das hat er gewählt in seinem Leben. Aber wenn er daraus raus will, dann kann man den begleiten.
Also man kann Glück lernen. Man kann das lernen. Es ist nicht einfach, man hat es oder hat es nicht.
Glück und Zufriedenheit hat sehr stark mit Realität und Erwartung zu tun. Wenn ich eine zu hohe Erwartung habe, die mit der Realität nichts zu tun hat, kann ich doch nicht sagen, ich kann das nicht ändern. Dann will ich es nicht ändern. Dann will ich nicht gesund werden. Das ist der, der immer über Krankheit redet. Wenn ich aber etwas ändern will, dann tue ich die Realität mit den Erwartungen verschieben. Und das ist schon spannend. Und da kann man etwas machen. Aber nur der Mensch, der eine Offenheit hat, und der die Offenheit hat, mit dem zu arbeiten, da wirst du selber glücklich, weil der lässt zu.
Gut, es gibt noch ein bisschen Geld dafür, nehme ich an, oder?
Ja, aber mir geht es gut. Es ist wirklich... Ich mache nichts mehr wegen dem Geld. Es ist wirklich so. Das sagt man so flapsig, aber es ist jetzt... Weißt du, wenn das Geld nicht mehr im Zentrum steht, fließt es erst recht. Das ist eine Paradoxie, aber es ist eigentlich so. Darum, nur wenn man zu stark mit dem Geldthema unterwegs ist, hat man in der Regel zu wenig. Und so läuft das schon das ganze Leben. Und wenn es fließt, fließt. Und wenn man etwas von dem kann weitergeben kann, für den, der das will, der, der Zuneigung findet und sagt, ich will mich mit diesen Themen beschäftigen, ja, das ist grossartig. Und die Zeit ist reif. Warum? Weil alle irgendwo am Hamsterrad sind. Und die merken es auch immer beim anderen, bei sich selber nicht. Und die Sehnsucht muss doch sein, dass du aus dem Hamsterrad rauskommst. Und da braucht es beim einen oder anderen vielleicht Begleitung.
Was,
und das
was macht denn euch glücklich?
Wenn ich Leute kann erreichen mit Wort, ich mache etwa 50, 60 Vorträge, mache Workshops, tue Unternehmer und CEOs ausbilden und mache die Life-Coachings auch. Und wenn ich merke, dass Leute... zulassen und sich ansprechen lassen und mit den Gedanken, die ich so in den Raum rufe. Ich tue ja nicht sagen, du musst das machen, sondern die Lösung ist immer bei jedem Menschen drin. Aber wenn ich ihn kann bewegen, sich zu bewegen, dann steht Veränderung. Mhm. Und das macht mich glücklich. Weil dann hast du etwas Sinnvolles gemacht.
Jetzt habe ich gedacht, es kommt etwas viel Banaleres. Zum Beispiel ein gutes Stück Fleisch oder einen sonnigen Tag oder so etwas.
Nein, ich glaube, wenn ich arbeiten mit anderen Menschen, People Business, oder? Übrigens das, was Barbara Leute gesagt hat, dass sie involviert werden, ist ja die Definition des Gastgebers, Menschenfreund, ist ja weiblich. Atmosphäre schaffen, schauen, dass es allen gut geht und so weiter. Und das ist ja, wenn man mal drinnen ist, befasst man sich permanent mit dem Gegenüber. Und meine Aufgabe ist ja jetzt auch, wenn ich jemanden neu kennenlerne, Sonja Hasler, sie zum Beispiel, wenn ich sie kennenlerne, überlege ich mir intuitiv, das habe ich voll auf der Festplatte, was für Wert haben sie.
Und wenn ich es herausgefunden?
Ja.
Ist es nett oder nicht? Wollen wir darüber reden oder nicht?
Es kommt gut. Ah, es kommt gut. Nein, und wenn ich weiss, wie sie tickt, dann kann ich sie ganz anders ansprechen, auf einer Ebene, wo sie wohltut, und dann gibt es eine Verbindung zwischen uns. Mhm. Und wenn wir das im Berufsleben auch umsetzen können, dann ist man viel stimmiger unterwegs und führt zum Beispiel nicht über dich Perspektiven, sondern über die Wir- oder Du-Perspektiven, und das ist Veränderung.
Was macht euch glücklich, Barbara Lüthi?
Meine Antwort ist viel kürzer. Für einmal. Ein Morgenspaziergang am Strand mit meinem Kind, wenn ich in einem Interview, das ich führe, zu einem Menschen wirklich vordringe und etwas erfahre, wenn ich als Journalistin das Gefühl habe, ich kann etwas verändern und eine gute asiatische Nudelsuppe.
Scharf muss sie sein, oder?
Scharf muss sie sein.
Kommen wir eigentlich wieder in die Schweiz, dann geht dann nachher wieder auf Hongkong und leben dort. Kommen wir wieder mal zurück?
Ich denke, absolut. Also so, aus verschiedensten Gründen. Meine Eltern werden nicht jünger und werden uns mehr um den Weg haben. Und auch irgendwann finde ich, ist Zeit für meine Kinder auch, ihre, da aufzuwachsen, weil ihre Wurzeln sind.
Das Glück kann man noch hier finden.
Absolut. Absolut.
Wegen dem muss man nicht reisen. Das,
nein,
das
aber spannend. Das Glück findet man in sich hinein. Ja, also, genau. Es kommt wieder nicht von außen zutreten. Also, du kannst einen anderen Menschen anschauen, das finde ich auch vielen Fehler, und sagen, mach mich jetzt glücklich. Nein, das funktioniert nicht. Das ist der Anfang von, das Anfang vom Ende von jeder Beziehung übrigens auch. Du musst es in dir suchen und in dir finden.
Gut, schöner könnte man nicht abschließen. Das Glück findet man in sich innen. Barbara Lüthi, Ernst Wirsch, ich wünsche euch auf euren Wegen viel Glück. Danke herzlich, dass ihr seid ins Persönliche gekommen. Und euch allen hier zu Rheinach und auch denen daheim oder irgendwo am Radio danke ich fürs Interesse und ich wünsche euch auch einen glücklichen Sonntag. Auf Wiedersehen miteinander. Danke schön.
Persönlich ist heute live aus dem Theater am Bahnhof im aargauischen Rheinach gekommen. Zu Gast bei Sonja Hasler sind die Barbara Lüthi, langjährige SRF-Korrespondentin zu China, und der ehemalige 5-Stern-Hotelier Ernst Aschi Wirsch. Technik von dieser Sendung Tiss Ganz und Björn Müller. Könnt ihr alles nochmal hören? Entweder heute Abend nach der 10 auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon bald jederzeit auf unserer Internetseite srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönlich von nächsten Sonntag, das kommt live aus dem Landgasthof Bären, Zumiswald im Emmental. Zu Gast dann die Annabelle-Chefredaktorin Silvia Binkeli und der Buchautor und langjährige Mundartkenner von Schweizer Radio SRF, der Christian Schmid.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.